Der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 14. Folge des FTS-Cast. Ich hoffe zuerst, das Semester hat gut für alle angefangen. Und heute sprechen wir über unseren Fachbereich. Aber wir sprechen nicht über unseren Fachbereich, über die Entscheidungen, die getroffen wurden oder andere ja, triviale Neuigkeiten, die wir jeden Tag erfahren, sondern wir sprechen über unseren FTSK und was hier für Gefühle vermittelt werden. Wir sind nämlich eine sehr besondere Uni. Wir sind eine kleine Uni. Wir sind in Germersheim, einer kleinen Stadt. Wir sind klein und familiär. Jeder kennt ungefähr jeden und unsere Beziehungen sind auch meistens von gegenseitigem Vertrauen und ja, Zuneigung, würde ich fast sagen, charakterisiert. Und leider war es so, dieses und letztes Semester konnte dieses Gefühl nicht wirklich adäquat vermittelt werden, vor allem den Erstsemestern. Das Ziel des FTS-Cast jeher, seit seiner Konzeption, war, das Campusleben aufrechtzuerhalten. Diese Aufgabe habe ich versucht, ja, zielgerecht zu folgen und natürlich das auch nie alleine. Ich hatte immer Hilfe von meinen Kommilitonen. Heute werde ich von Sandra unterstützt. Hallo Sandra.
Hallo.
Sandra Wolpe war ein Semester lang im AStA als Kulturreferentin und auch kurz im FBR als studentisches Mitglied. Sie studiert im MAT mit Italienisch und Englisch. Und ja, diese Idee war eigentlich deine Idee. Erzähl mal kurz darüber. Wie hattest du eigentlich diese Idee bekommen?
Ja, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil mir halt dieses Gespräch mit den Dozierenden irgendwie gefehlt hat. Also ich bin es eigentlich aus Germersheim gewöhnt, dass man, wenn man irgendwie kurz zwischen Altgebäude und Neugebäude Dozierenden trifft, dass man sich da mal kurz unterhält, fragt, wie läuft denn das Semester? Oder halt auch im Unterricht, dieser Austausch hat halt einfach gefehlt. Deswegen dachte ich so, okay, es wäre aber eigentlich ganz interessant, wenn wir das irgendwie in unseren Podcast einbringen könnten. Und gerade für die Erstsemester, die ja nicht so wirklich das Gefühl vermittelt bekommen, wie es eigentlich ist zu studieren, sondern halt eine ganz neue Art erleben müssen, dachte ich, wäre es halt ganz interessant, wenn wir mal sowohl Studierende als auch Dozierende mal erzählen, wie es bei uns so war. So unsere Anfänge.
Sehr richtig. Und dazu haben wir auch manche Dozierende eingeladen, zu diesem virtuellen Raum. Nämlich hier mit uns sind Frau Sabine Seubert und Herr Markus Wiedmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, hallo.
Frau Sabine Seubert kennen die meisten vom Master-Konferenz-Dolmetschen im Bereich Französisch. Sie hat auch ihr Dolmetschstudium hier in Germersheim absolviert und hat im Wintersemester 2019-2020 den Fleißpreis des Stupas gewonnen. Sie hat im Bereich visuelle Stimuli beim Konferenzdolmetschen promoviert. Herzlich willkommen, Frau Seubert.
Dankeschön. Ich kann auch aushelfen mit dem genauen Titel, unter dem die Promotion dann veröffentlicht wurde. Das heißt, die heißt visuelle Informationen beim Simultandolmetschen.
Ja, also Herr Markus Wiedmann hat auch in Germersheim studiert. Und er arbeitet am Arbeitsbereich Englisch, ist verantwortlich für unsere Webseite. Seine Kurse, die er anbietet, sind vor allem Fachübersetzungsübungen aus dem Englischen ins Deutsche im Bereich Internettechnologien, aber auch Veranstaltungen zu CAD-Tools, Softwarelokalisierung und so weiter. Und was ganz Besonderes über Herr Wiedmann, er legt gemeinsam mit seinem Freund, Herr Dr. Stefan Fey, beim Sommerfest als DJ auf.
Ja, danke. Das war wichtig zu erwähnen. Dass es auch mal gewürdigt wird, was wir.
Dass ja, es ist ja was ganz Besonderes, genau, ja.
Dass die Senioren auch ein bisschen Musik machen und so.
Mensch, hoffen wir doch einfach, dass es wieder zu einem Campusfest kommen wird. Das wär doch schön.
Falls ja, sind bestimmt Stefan Feil und ich wieder dabei, würde ich mal meinen.
Sehr schön.
Das wollen wir doch hoffen.
Ja. Ich hatte vorhin schon angefangen, auf Ihre erste Frage zu antworten, indem ich schon mal gesagt habe, dass ich das erste Gefühl in Germersheim gar nicht so richtig erlebt habe. Als ich nach Germersheim kam, bin ich zu einem Zweitstudium gekommen und habe eine ganze Menge aus meinem Erststudium ja schon angerechnet bekommen und war dann gar nicht mehr so ein hilfloser Ersti oder eine hilflose Erstierin, weil ich mit hochmotiviert das als Zweitstudium begonnen habe. Insofern bin ich, glaube ich, jetzt nicht geeignet, um zu sagen, wie man sich als Erstsemester fühlt, wenn man nach Germersheim kommt. Mein Erstsemester war damals an der Uni Trier und ich war schon fast ein alter Hase, als ich dann nach Germersheim gekommen bin. da weiß vielleicht mein Kollege Markus noch mehr zu berichten, wenn er Erstsemester in Germersheim war.
Ja, war ich. Ein ordnungsgemäßer Erstsemester mit allem Drum und Dran. Also mit dem, habe nach der Schule Zivildienst gemacht und dann habe ich direkt im Herbst drauf in Germersheim angefangen. Das war 1993 im Herbst. Und ich war dabei. Also ich habe auch, glaube ich, die Einführungswoche mitgemacht und die Veranstaltung da. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Bestimmt hat der AStA auch was angeboten damals, aber da sind die Erinnerungen nicht mehr da. Aber ich kann mich schon so an meine erste Zeit in Germersheim erinnern. Hab das gut in Erinnerung. Ich weiß, dass ich zum Teil wirklich buchstäblich die ersten Leute, die ich getroffen habe in Germersheim auf dem Flur, dann irgendwie mich jahrelang als gute Freunde durch das ganze Studium begleitet haben. Und dass das irgendwie total schnell ging, dass man dann irgendwie dabei war und so, weil man halt dadurch, dass die Kurse halt relativ klein waren, habe ich dann halt in einer Tour die Leute wieder getroffen, wie das jetzt heutzutage halt auch noch ist, in den Veranstaltungen, in der Mensa, in der Cafeteria oder irgendwo zwischen den Gebäuden, wie Frau Wolpe eben gesagt hat, so war das damals auch, ja, und dann hatte man ziemlich schnell das Gefühl, man kennt eigentlich alle. Lustigerweise habe ich aber meinen Kollegen Stefan Feil, ja, der zur selben Zeit studiert hat, das war offensichtlich einer von ein paar Leuten, die ich nicht kennengelernt habe, obwohl er da auch studiert hat, den habe ich dann erst kennengelernt, richtig, als Dozentenkollegen.
Dieser familiäre Aspekt oder dieser familiäre Umgang auf dem Campus, den wissen auch viele, glaube ich, zu schätzen. Also ich unterrichte jetzt seit ein paar Semestern ja auch im BA, gebe da eine Dolmetschübung und nach den Semestern bin ich immer dann sehr interessiert, ob die Studierenden vorhaben, am Ende ihres Bachelors dann bei uns zu bleiben oder dann doch lieber in die große, weite Welt ziehen wollen. Und ich freue mich immer, wenn die Studierenden dann sagen, nee, ich weiß es zu schätzen, dass man hier so konzentriert sich wiederfinden kann, dass die Wege so kurz sind. Und wir vermissen schon natürlich auch das Campusleben unserer Alma Mater Mainz. Also man könnte so viel mehr vernetzte Kurse machen und Ähnliches. Aber allein von der Arbeitsatmosphäre her habe ich den Eindruck, dass die Studis da sehr schätzen, dieses kleine, feine Germersheim. Und wir hoffen eben dann vom Unterricht her so viel Input zu geben, dass sie sagen, nee, ich will meinen Master durchaus auch noch in Germersheim machen, auch wenn natürlich größere Städte durchaus auch attraktiv sein können, zweifelsohne.
Das trifft auf mich zu. Das war eines der Gründe, warum ich nach Germersheim gekommen bin. Ich habe mein ganzes Leben lang in Großstädten gewohnt. Ich bin quasi in Großstädten aufgewachsen und ich habe dieses Kleinstadtgefühl, einfach das bisschen ruhigere Rhythmen und nicht so Stress eigentlich gesucht. Und es gab Griechisch damals noch, damals gibt es immer noch Griechisch im BA, aber ich bin eigentlich für den MAKD auch damals hergekommen. Schade, dass es Griechisch nicht mehr gibt, aber ich bin nach wie vor zufrieden mit meiner Entscheidung herzukommen. Mal eine andere Frage, und zwar, Sie haben gesagt, Frau Seubert, das war Ihr zweites Studium. Herr Wiedmann ist direkt hierher gekommen. Wie sicher waren Sie sich denn, dass Sie hier studieren wollen, beziehungsweise wie sicher waren Sie, dass Sie das studieren wollen, was man hier machen kann?
Oh, bei mir war es eine ganz klare Entscheidung. Ich hatte eigentlich ursprünglich nicht vor, Dolmetscherin zu werden, aus irgendwelchen Vorurteilen heraus. Und als ich dann das Glück hatte, einmal eine Dolmetscherin kennenzulernen und mir angehört habe, was sie mir erzählte, fand ich das letztendlich dann doch interessant, weil mein ursprünglicher Berufswunsch, nämlich Fremdsprache an Gymnasien zu unterrichten, der hatte sich insofern zerschlagen, als ich dachte, dass ich meine Fremdsprachen viel zu sehr liebe, um sie nur als Fremdsprache zu unterrichten. Ich wusste, dass ich die Literatur des 19. Jahrhunderts, die mich so begeistert hat im Studium, die würde ich nie mit meinen Schülern an der Schule durchnehmen können, weil die schulischen Curricula das nicht ermöglichen. Und dann wusste ich eben nicht so viel, hatte keine so vielen Alternativen. Und dann bin ich also mehr oder weniger zufällig aufs Dolmetschen gekommen. Und dann habe ich erstmal ganz sorgfältig ein Gasthörersemester damals an der FH Köln gemacht. Das ist schon viele Jahre her, da war die FH Köln und diese Ausbildung war noch nicht das, was sie anschließend wurde. Aber mir wurde erlaubt, von Bonn aus da einfach als Gasthörerin mal ein Semester mitzulaufen. Und ich habe mich in alle möglichen Kurse reinsetzen dürfen, in alle möglichen Kabinen und Stunden. Und ich fand das unglaublich spannend und amüsant. Also ich hatte wirklich Freude dran, mit den Sprachen zu jonglieren. Und ich wusste nicht, was ich tat, aber ich habe mich da in Englisch-Deutsch simultan gesetzt und habe dann fasziniert gehört, was die Studierenden da so vor sich hingedolmetscht haben, welche Schwierigkeiten sie hatten. Das fand ich ganz spannend. Und danach habe ich mich sorgfältig erkundigt, ob ich in Köln studieren sollte und habe mir damals auch alle Universitäten, die das anboten, in Deutschland angeschaut. Also ich war zuerst in Saarbrücken, dann war ich in Heidelberg und dann war ich in Germersheim und habe aus unterschiedlichen Gründen mich dann oder aus verschiedenen Gründen habe ich mich letztendlich für Germersheim entschieden, ganz, ganz bewusst und habe es auch nicht bereut. Bin dann, wie gesagt, ein bisschen abtrünnig geworden, als ich viele, viele Jahre dann in Heidelberg unterrichtet habe. Das heißt, ich kenne unser Schwesterinstitut in Heidelberg auch recht gut. Und nach Germersheim zu gehen für das Studium, war für mich damals eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Wir reden da auch wirklich von ganz anderen Zeiten. Also ich oute mich somit als Dinosaurierin. Also mein Schnupper-Gastsemester in Köln war, lassen Sie mich überlegen, war im Wintersemester 85, 86 oder sowas. Also ich bin im Sommer 86 bin ich nach Germersheim gekommen und habe dann im Sommer 88 die Prüfung gemacht.
Ja, also ich wollte gerade sagen, Sie haben ja gerade Saarbrücken angesprochen und ich habe meinen Bachelor tatsächlich in Saarbrücken gemacht. Und als ich mit meinem Studium in Saarbrücken begonnen habe, hatte ich eigentlich vor, Dolmetschen zu studieren. Allerdings wurde das dann direkt, nachdem ich begonnen habe, abgeschafft. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt halt noch den Bachelor fertig und dann schaue ich mich halt eben um. Und habe mich dann für Germersheim entschieden, eigentlich fürs Konferenzdolmetschen. Im Endeffekt habe ich es leider nicht geschafft durch die Prüfung. Im Nachhinein bin ich aber überhaupt gar nicht traurig darüber, weil das ist das, was ich so toll an Germersheim finde. Wenn man MAT studiert, hat man trotzdem noch die Möglichkeit, Schwerpunkte zu wählen. Und das ist halt etwas, ich glaube, das gibt es in anderen Unis nicht so wie bei uns. Und das finde ich halt sehr besonders.
Ja, und was ich eben auch sehr schön finde, also so verstehe ich auch diese Übung, die ich im Bachelor gebe. Das ist für mich wirklich eine Übung und ein Kurs zum mal reinschnuppern. Klar, man kann da auch ein Modul damit abschließen, ein ganzes Modul belegen, aber ich verstehe trotz alledem dann den Dolmetschunterricht als Versuch, dass jeder mal die Chance hat, es auszuprobieren und einfach um zu sehen, was es mit einem macht. In der Kabine, außerhalb der Kabine, dieses konsekutiv, simultan, das einfach mal auszuprobieren. Und ich habe jetzt die letzten Semester hatte ich immer den Eindruck, dass wenn die Studierenden selbst merken, dass es ihnen Spaß macht, ja, dann bewerben sie sich eben für die Eignungsprüfungen. Und die Studierenden, die merken, dass sie keinen Spaß dran haben oder einfach nicht klar damit kommen oder feststellen, dass ihre aktiven Sprachkenntnisse vielleicht wirklich nicht reichen, die kommen dann selbst und oder schließen das Ganze dann ab und sagen erhobenen Hauptes, ich habe es probiert, ich habe festgestellt, es ist einfach nicht so mein Ding. Und vielen Dank, es war lustig, ich habe viel, viel dazugelernt oder es hat Spaß gemacht, aber ich glaube, es ist nicht meins. Und das finde ich dann sehr schön, wenn dann eine bewusste Entscheidung getroffen werden kann, dass jemand sagt, ich habe es probiert, habe gemerkt, ist nicht meins und dann ist das wunderbar. Und keinesfalls mit dem Gefühl des Scheiterns verbunden. Und denn Scheitern oder immer nur schlechte Noten zu kriegen, das motiviert niemanden, das wissen wir alle.
Bei mir war das anders. Also, ich bin nach Germersheim gekommen, weil ich Übersetzen studieren wollte, gar nicht Dolmetschen. Von Anfang an. Ich habe zwischendrin tatsächlich auch mal ein Propädeutikum im Dolmetschen gemacht. Einfach nur, teils aus Interesse und teils auch, soweit ich mich erinnere, weil ich dachte, naja, wer weiß, in manchen beruflichen Situationen ist es ja so, man ist eigentlich Übersetzer, aber vielleicht muss man doch mal bei einer Verhandlung irgendwie sich dazusetzen, dann ist es gut, das mal ausprobiert zu haben. Habe ich dann Gott sei Dank auch nie gebraucht in meinem Berufsleben, bin ich relativ glücklich jetzt noch damit. Und das, mir war klar, das mit dem Dolmetschen ist nichts für mich, aber ich wollte was mit den Fremdsprachen machen und bei mir war es mehr. Also das war letztendlich auch der Grund, warum ich nach Germersheim gekommen bin. Der lag darin, dass ich gerne was mit, also das ist eine von den Optionen, die ich überlegt habe fürs Studium, was mit Fremdsprachen war, mit Englisch in diesem Fall hauptsächlich. Und da wollte ich gerne einen Praxisbezug haben, weil bei den kulturwissenschaftlichen Studiengängen ist halt schwierig. Letzten Endes, da gibt es nicht die eine konkrete Berufsperspektive. Und ich wollte nicht eigentlich letzten Endes nicht Lehrer an der Schule werden, was dann nach meinem Eindruck manche dann so als Notlösung dann letzten Endes werden. Das wollte ich vermeiden. Und dann fiel mir das mit dem Übersetzen vor die Füße. Und dann war aber gleich klar, okay, das ist das. Germersheim fand ich damals jetzt als Studienort attraktiv. Also weil für mich war das das Gegenteil von Herrn Kappner. Sicher, ich komme aus dem kleinen Dorf. Und ich fand es auch gut, sozusagen einen Schritt nach dem anderen zu machen. Nicht gleich in die Großstadt, sondern eher in die Kleinstadt erstmal zu wechseln. Und ich muss sagen, das hat sich auch echt gut bewährt für mich. Also, weil ich hatte halt nicht irgendwie dieses Verlorene der Großstadt dann, sondern konnte mich da relativ schnell einleben und es war einfach kein so ein großer Schritt. Also ich meine, von zu Hause wegzuziehen und woanders selbstständig und unabhängig zu leben, das ist an sich ja schon ein großer Schritt. Und ich glaube, die Großstadt hätte mich zu dem Zeitpunkt vermutlich eher so ein bisschen überfordert. Deswegen war eigentlich perfekt für mich damals.
Ja, scheinbar gibt es bei beiden unter Ihnen die Aversion gegenüber das Lehrersein. Aber dennoch unterrichten Sie ja beide hier an der Uni.
Ja, Aversion keinesfalls. Also Aversion, nein, 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 nein. Ich glaube eher, ich würde es jetzt für mich eher sagen, man kommt doch immer wieder zu seinen ursprünglichen Lieben zurück. Also ich wollte wirklich von Kindesbeinen an, wollte ich Lehrerin werden. Meine Mutter sagte, ich wäre nach dem ersten Schultag nach Hause gekommen und hätte gesagt, Mami, ich will Lehrerin werden. Und dann bin ich halt einfach aufgestiegen. Von der Grundschullehrerin wollte ich dann Gymnasiallehrerin werden. Ja, und dann, was ist passiert? Ich bin Lehrerin an der Uni. Also dieses Vermitteln, das hat schon auch irgendwo immer so war ein großer Wunsch. Ich glaube auch fast, dass es so etwas wie ein Lehrergehen gibt. Also meine beiden Großväter waren Lehrer. Also mein einer Großvater war ein hochgeschätzter Dorflehrer und so wirklich offensichtlich so ein Kernbestandteil eines kleinen Dorfes. Und mein anderer Großvater war Berufsschullehrer. Also ich glaube, ich habe da irgendwie was mitbekommen.
Also bei mir war das eher so, dass ich tatsächlich mir dachte, dass ich das nicht gut hinkriegen würde als Lehrer. Ja, ich bin jetzt auch in Teilen anderer Meinung, aber ich bin jetzt auch viel älter. Also ich denke, direkt nach dem Studium wäre ich vermutlich auch als Universitätslehrer hätte ich es nicht gut hingekriegt und als Schullehrer auch nicht. Und mir hat halt die Lebens- und Berufserfahrung gut getan. Und dann war es auch möglich, diesen Schritt dann noch zu gehen. Aber so die Anfänge auch jetzt als Dozent fand ich schon relativ schwierig für mich. Das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin dafür geboren, das zu machen.
Also jetzt ohne irgendwie zu schleimen, aber ich hatte ja schon einige Kurse bei Ihnen, Herr Wiedmann, und ich kann Ihnen versichern, Sie sind ein guter Dozent.
Aber das bin ich auch geworden. Sie waren ja nicht vor 10 Jahren bei mir. Also da müssen Sie vielleicht mal die Jean Nützke fragen. Da weiß ich, dass die in meinen ersten Semestern da als Studentin bei mir war und jetzt meine Kollegin ist. Aber das hat echt, also ich glaube, ich bin tatsächlich auch besser geworden. Ich freue mich, wenn Sie das auch so sehen. Vielen Dank für das Kompliment. Aber das war also direkt nach dem Studium wäre mir das nicht möglich gewesen, das zu machen. Und jetzt bin ich halt älter und keine Ahnung, vielleicht reflektierter, ruhiger.
Darf ich dann gleich weitermachen? Ich kann nämlich meinen Kollegen da auch wirklich absolut beipflichten. Ich war, glaube ich, auch in meinen ersten Semestern eine viel strengere und überfordernde Dozentin. Das hat vielleicht wirklich was dann mit Lebenserfahrung zu tun, so wie du es gesagt hast, Markus, auch man wächst da rein. Und ich denke, wichtig ist, dass man einfach die Nöte seiner Studierenden nicht ganz vergisst oder nicht aus den Augen verliert oder sich immer wieder daran erinnert, wie man eben selber, wie lückenhaft das eigene Wissen war, als man selbst angefangen hat.
Es
So, ne?
ist ja
Aber
immer noch lückenhaft, leider. Also.
es wird bis zu unserem Lebensende sein. Und
Ja.
das ist wirklich, das ist ein Dauerzustand, der uns begleitet. Aber dieses einfach auch didaktisch dazulernen. Ich glaube, das ist in der Natur der Sache, dass man das einfach so nicht kann. Und wir müssen wirklich sagen, an unserer Uni sind die wenigsten ja vorher didaktisch geschult gewesen. Also ich hatte vielleicht aus meinem Staatsexamen irgendwie was von Fachdidaktik mal gehört, aber ich war keine ausgebildete Pädagogin oder so, ne? Und ja, da musste man einfach, ja, man reproduzierte das, was man sah oder eben tat nicht das, was man eben nicht geschätzt hat, aber wir haben schon sehr stümperhaft alle angefangen, würde ich mal sagen.
Aber ich glaube, das ist ja in jedem Beruf so, also es ist jetzt nicht nur, wenn man lehrt oder so, ich denke mal, man muss einfach mal reinwachsen, selber sich mal ins kalte Wasser werfen und sehen, okay, welche Probleme können auftauchen, wie reagiere ich denn da am besten?
Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, auch für die Erstis, versucht's einfach mal, seid tapfer und wir sind alle hier im FTSK, wir sind quasi ein großes Netz und unterstützen gegeneinander. Das ist sehr gut hier.
Ja, und Ihre Dozenten, liebe Irsi, sind auch offen für Fragen. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir erwarten, dass Sie alles wissen. Also dafür, das ist Teil unserer Fürsorgepflicht. Wir haben Sprechstunden, ja, auch wenn Sie dieses Semester online sind, und wir sind ansprechbar. Und es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden dürfte.
Und wir werden ja auch dafür bezahlt, sozusagen. Wir kriegen unser Geld dafür, Sie zum Abschluss zu bringen.
Richtig.
Das sollte man vielleicht nicht vergessen.
Ja, es war für mich zumindest damals, als ich ich bin auch direkt nach dem Abitur nach Germersheim gekommen und ich wurde am Anfang auf Jugustine, als ich mich anmelden musste, von diesen ganzen Titeln überwältigt, die Leute teilweise hatten, und ich war immer so, oh Gott, oh, ich bin so klein und unwichtig und ich habe halt auch gelernt, dass nur weil jemand einen sehr großen Teil seines Lebens in einer Bibliothek verbracht, heißt es nicht, dass er nicht nett ist oder nicht hilfsbereit oder nicht auf einen zugehend.
Und irgendwann waren wir genauso klein und unwissend wie Sie, ne? Also wir sind nicht schlau und promoviert auf die Welt gekommen.
Ja, genau. Also ich bin auch, ich speziell zu Semesterbeginn, wenn die Kurse dann neu starten, dann habe ich auch Lampenfieber mehr als normal während des Semesters, weil ich dann so aufgeregt bin, irgendwie, wer kommt jetzt wieder und was gibt es da dann wieder für Fragen und Probleme zu klären, weil am Anfang des Semesters gibt es immer irgendwelche Fragen und Probleme zu klären, und dann besteht natürlich immer die Frage im Raum, kriegen wir das alles hin und wie wird es sein? Und dann ist es, finde ich, auf eine gewisse Art ist es in der Gruppe dann auch so ein bisschen so ein Kennenlernen, ja. Und in der zweiten Gruppe, in der zweiten Semesterwoche wissen die Leute dann schon so ein bisschen, wie das läuft. Und dann war man schon mal da, kann sich so ein bisschen vorstellen, wie das weitergehen könnte. Und dann beruhigt sich das auch irgendwie. Das finde ich, also das, so geht's mir auch persönlich. Und das finde ich auch irgendwie beruhigend zu wissen. Man braucht halt einfach diesen einen Moment, wo man das Neue macht, und dann geht es irgendwie wieder weiter. Wobei ich jetzt sagen muss, in diesen E-Learning-Semestern und E-Learning-Veranstalten ist es natürlich nicht so. Das ist anders, finde ich, wenn man in so einen Raum reingeht und dann sitzen da 20 Leute, die dann irgendwas...
Das stimmt, also das war ja auch Teil ihrer angekündigten, können wir ja sagen, ihres Fragenkatalogs, wie wir jetzt mit diesem Online-Semester umgehen. Also es ist schon, es ist sehr schade, dass wir zunächst mal wieder online anfangen müssen. Sehr, sehr schade. Wir durften unsere MAKD-Erstsemester noch in Präsenz begrüßen. Donnerstagnachmittags und Freitagabends fiel dann der Hammer und hat uns wieder dann auf Online-Semester eingestimmt, und wir hatten ganz, ganz viele Stunden Vorarbeit schon geleistet für das kommende Hybrid-Semester. Es war ja hybrid angekündigt, und wir hatten uns untereinander im Kollegium Stunden über Stunden mit Big Blue Button auseinandergesetzt, mit MS Teams. All diese Plattformen sind für Dolmetschunterricht überhaupt nicht gedacht. Also mussten wir uns überhaupt irgendwie einfuchsen in die Programme, uns überlegen, wie könnte man diese Programme nutzen, um so etwas wie einen vernünftigen simultanen Konsekutivunterricht anzubieten. Also da haben wir in Semesterferien richtig geschuftet dran und hatten da auch eben, wir hatten dann eine Schulung hatten wir dann zu Big Blue Button, die vom ZQ in Mainz angeboten worden ist. Aber das meiste haben wir uns wirklich dann selber in Kleingruppen untereinander beigebracht und erarbeitet. Dann
ja, ich habe auch gemeinsam mit Herrn Rösner, also ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin für ihn gearbeitet und er hat mich auch relativ oft über die Semesterferien kontaktiert und gefragt, ob wir da nicht mal was ausprobieren können mit Teams, mit Big Blue Button und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, wie anstrengend das für Dozierende war, dich da einzustellen. Aber nicht nur für Dozierende, sondern auch für uns Studierende, weil es gibt so viele E-Learning-Plattformen, dass wir, also ich letztes Semester zum Beispiel hatte das Problem, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, okay, welche Veranstaltung findet jetzt wo statt. Das war teilweise richtig unübersichtlich.
Ja, das habe ich mitbekommen am Ende des Semesters, als wir so ein bisschen Feedback und eben mit unseren Studis gesprochen haben. Die waren wirklich unglücklich, weil sie sagten, sie haben da zum Teil 5 oder 6 unterschiedliche Plattformen gehabt. Und wir hatten zumindest den Dolmetschunterricht auf einer und derselben und dieses Semester auch wieder. Aber das stelle ich mir wirklich auch für die Studierenden unendlich anstrengend vor. Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
Welche Plattformen sind denn jetzt Ihre Lieblingsplattformen nach 2 Semestern und warum?
Wir kamen mit Webex sehr gut klar, aber da hatten wir auch die Unterstützung unserer Techniker, die uns unsere Kurse alle eingerichtet haben und wir da wirklich sehr, sehr gut damit klarkamen. Jetzt haben wir dieses Semester sehr mit Big Blue Button und MS Teams auseinandergesetzt und MS Teams bietet schon tolle Möglichkeiten. Also ich bin jetzt dieses Semester voll und ganz auf MS Teams und Freitagskonferenzen machen wir auf Big Blue Button, läuft auch gut, aber für den eigentlichen Unterricht finde ich jetzt MS Teams sehr brauchbar.
Und ich arbeite gar nicht, praktisch gar, oder im letzten Semester habe ich gar nicht synchron gearbeitet. Also ich habe weder mit Skype noch mit Teams noch mit BigBlueButton noch mit irgendwas anderem gearbeitet, sondern habe mit unterschiedlichen Programmen gearbeitet. Also in der einen Übung oder in 2 Übungen habe ich sehr viel mit Moodle gemacht und in der anderen Übung haben wir C-File und Mattermostangewandt. Und Mattermost, ich weiß nicht, damit arbeiten, glaube ich, gar nicht so viele. Das ist so ein Instant Messaging-Programm, was die Uni hostet. Das finde ich relativ schön, weil da gibt es auch Apps für die ganzen Betriebssysteme, sodass man da dann relativ einfach seine Nachrichten schreiben kann in die Gruppe. Und habe aber vor in diesem Semester tatsächlich, aber auch erst seit 3, 4 Wochen, in Synchrone reinzugehen. Ich hatte in den Semesterferien einen Kontakt mit einer Studentin aus dem Bachelor, die in dem letzten Semester neu bei mir im Kurs war. Und mit der hatte ich dann das ganze Semester überhaupt nicht gesprochen. Wir haben nur per E-Mail oder über das Forum in Moodle beispielsweise kommuniziert. Und dann sagte ich so, ach, ist ja schön, dass wir dann auch mal zum Sprechen kommen. Und erst so im Laufe der Wochen danach ist mir dann so aufgegangen, dass ich das vielleicht irgendwie aktiver ein bisschen auch gestalten kann. Deswegen plane ich jetzt in meinen Übungen in diesem Semester punktuell freiwillige Online-Sitzungen, wo alle, die Lust haben, irgendwie sich einwählen können, wo man dann vielleicht ein Viertelstündchen mal quatschen kann, sich ein bisschen kennenlernen und so. Weil ich weiß nicht, letztes Semester, ich bin einfach gar nicht auf die Idee gekommen und da war ich halt auch, man ist dann halt in seiner Blase und ist dann so beschäftigt und muss sich so ab und arbeitet das alles so ab, wie man sich das vorgestellt hat und es gab irgendwie gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und dafür werde ich jetzt, glaube ich, Big Blue Button einsetzen, weil das scheint mir irgendwie für den Zweck wirklich eigentlich einfach zu sein. Brauche ich einen Raum und habe einen Link für die und das klingt für mich irgendwie so, als ob ich das machen will. Und ich habe halt mit diesen ganzen Videokonferenzsystemen stehe ich immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich weiß nie, wo ich was einstellen muss und jetzt, weshalb die Leute mich nicht hören und so. Ich glaube, da fehlt mir ein bisschen die Übung. Es ist jetzt die letzten Monate ein bisschen besser geworden, aber
da fuchst man sich wirklich ein. Ja, also da kann ich wirklich nur sagen, dass Learning by Doing. Also ich habe ja auch dann gezwungenermaßen letztes Semester mein Feedback sehr oft eben als individuelles Feedback wie in der Sprechstunde, aber eben online gegeben und hatte dann den Eindruck, halt doch nicht ganz so den Kontakt zu verlieren. Also besser einen Videokonferenzkontakt als gar keinen Kontakt. Und Skype oder Big Blue Button oder MS Teams ist, ich finde, das funktioniert dann schon. Und was ich ja zum Beispiel faszinierend fand, also ich kann diesem Hybridformat durchaus was abgewinnen. Wir hatten jetzt bei unserer ersten Freitagskonferenz, die auf Big Blue Button stattfand, waren 66 Teilnehmer. Und das muss ich sagen, finde ich ganz, ganz irre. Und zwar auch ehemalige, die sich aus Paris oder sonst woher zugeschaltet haben, die sagen, Mensch, wie schön, es gibt wieder Freitagskonferenz. Und 66 Teilnehmer, das fand ich gigantisch. Also ja, kann das Hybrid in, für manche Veranstaltungen wirklich was bringen.
Die würden auch nie reinpassen in Doll 1 und Doll 2.
Ja, würden mit Sicherheit auch nicht nochmal aus Paris anreisen, um eine Freitagskonferenz zu hören. Ne? Also das ist das, wir hatten da, ich weiß nicht, wo sie alle saßen, aber dass sie von was weiß ich woher einfach sich auf die Freitagskonferenz eingeloggt haben, war schon eine feine Sache.
Ja, vielleicht genau. Kann man da ja dann irgendwas auch mitnehmen für später, also aspektweise. Das wird ja oft vermutet, dass man dann bestimmte Dinge irgendwie mitnehmen kann in die weitere Lehre.
Ja, also gestreamt wurde unsere Freitagskonferenz schon immer, aber nicht mit so durchschlagendem Erfolg. Wurde uns dann auch gesagt, ja, der Vorteil jetzt war, dass man auch die Verdolmetschung hören konnte. Mhm. Was auch der Fall wäre, wenn jemand in Germersheim wäre. Und weil sonst, wenn ein fremdsprachlicher Beitrag kommt, dann konnte man auf YouTube nicht hören, was da wirklich gesagt worden ist. Aber jetzt kann man das. Und das wurde als Mehrwert gesehen.
Ja, an dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Medientechnik, die sich sehr stark einsetzen für den Erfolg dieses letzten digitalen Semesters und dieses hybriden Semesters.
Das ohne unsere Techniker und Technikerin wären wir schlichtweg verloren. Also wir haben da ein so kompetentes, nettes Team. Also was die auf die Beine gestellt haben, auch für unsere WebEx-Lösung letztes Semester, für die Prüfungen, das war gigantisch. Also ich kann auf jeden Fall auch noch, wie gesagt, den Studierenden, die den Podcast hören, wahrscheinlich alle gar nicht kenne, aber den Studierenden würde ich wirklich gerne mitgeben, dieses Stichwort Resilienz. Also keiner hat sich gewünscht, dass es so ist, wie es ist. Aber an der eigenen Resilienz zu arbeiten im Sinne von, ey, ich mache das Beste draus und es wird auch wieder anders. Aber es ist jetzt eben eine Herausforderung für uns alle und wir machen was draus. Wir werden das hinkriegen. So, das würde ich gerne als den Studierenden noch mitgeben. Ja, es ist schade, dass es so ist, aber wir schon der alte Nietzsche, ne, was uns nicht umwirft, macht uns stärker. Also wir werden da mit Sicherheit was davon haben und daraus lernen. Und also zögern Sie nicht, auch auf Ihre Dozenten zuzugehen und sie zu fragen und einen Skype-Termin, um einen Skype-Termin zu bitten. Das ist alles machbar. Also ich wünsche den Studierenden doch ein gigantisches erstes Semester.
Und was nicht ist, kann ja noch werden. Das heißt, man kann seine ganzen Erstsemester-Sachen, die muss man sich dann einfach aufheben für das zweite oder für das dritte Semester.
Ja, also und vielleicht können wir ja nach Weihnachten oder vielleicht im Dezember oder im Januar wieder an die Uni. Kann ja sein.
Und ich meine, wir wollen ja auch immer hoffnungsfroh in die Zukunft blicken und dann könnte ja auch ein Aspekt sein dessen, dass man sich denkt, gerade dann, wenn man so eine Zeit, wie wir sie jetzt hinter uns bringen, hinter sich gebracht hat, dann freut man sich umso mehr, dass man sich dann wieder vor Ort treffen kann. Und in unserem Fall heißt es dann halt Germersheim, also das betrifft uns Dozierende genauso wie die Studierenden. Und vielleicht bringt uns das dann auch auf eine andere Art dann wieder längerfristig mehr zusammen.
Ja, und wir haben echt Geschichte erlebt. Ja, also wir waren die Corona-Jahre.
Ja, ja.
Es wird auf jeden Fall ein Kapitel in der Geschichte gewesen sein. Das glaube ich schon.
Ja, das glaube ich auch.
Wir werden halt in 20 Jahren dann sagen, oh ja, ich weiß noch, wie das damals war. So wie wir jetzt, also wie wir jetzt sprechen können, 1989 mit dem Mauerfall, ich weiß noch genau, wie das war. Ja. So die Art stelle ich mir das vor.
Genau, wo warst du im Wintersemester 2020? Genau das.
Wir tun nur die Schülerlei, die das dann in der Schule durchnehmen müssen, weil das teilweise so durcheinander ist. Da gibt es mal die Regeln, dann gibt es wieder die Regeln. Also mir tut das so leid für diejenigen, die das irgendwann in der Schule durchnehmen müssen.
Also die werden nicht auswendig lernen müssen, welches Bundesland wann welche Ausgangssperre verhängt hat.
Ich hoffe nicht. Das wird nämlich dann echt anstrengend.
Nur mir tun vor allen Dingen auch Kinder leid, Kinder, Kleinkinder, die Erwachsenenwelt jetzt maskiert kennenlernen. Ich habe da so eine Szene neulich in einem Zug erlebt, wo ein kleines Kind ganz müde war und die Erwachsenen um ihn herum waren zwar alle lieb und freundlich, aber alle mit Masken. Und ich habe dann die Eltern gefragt, das ist aber auch jetzt komisch für ihren Zweijährigen in diese Welt hinein zu leben oder hineingekommen zu sein. Und dann sagte mir die Mutter, ja, am Anfang hat er er auch Angst. Also es war ein zweijähriges Kind, der die Welt eben zunächst einmal ohne Masken erlebt hatte und die Erwachsenen mit lachenden Gesichtern erlebt hat. Und sie sagte, ja doch, diese ganzen Maskierten, davor hatte er Angst. Jetzt hätte er sich allerdings dran gewöhnt. Also auch da, wie immer, die kleinen Kinder haben so eine fantastische Resilienz. Da kann man sich nur ein Beispiel dran nehmen. Die integrieren es dann einfach in ihr Leben und sagen, okay, so ist das halt. Und ja, ich hoffe, dass wir da alle auch ohne Schäden durchkommen.
Genau, in diesem Sinne, sucht die sozialen Gespräche, sucht die Kommunikation, verbindet euch, vernetzt euch mit uns, mit eurer Umgebung, so viel es geht. Ich glaube, man kann nicht kommunizieren. Also irgendwie wird es sich immer finden. Nur, wie Sie sagen, Frau Selbert, man muss resilient sein und für seine psychische Gesundheit. Ja.
Ja, und seien Sie aber vorsichtig. Treffen Sie sich, aber halten Sie dann Abstand. Und treffen Sie sich, aber tragen Sie Maske. Also das, da haben wir alle was davon, wenn wir uns einfach an die Regeln halten. Dann kommen wir am schnellsten auch wieder raus.
Oder zur Not trifft man sich halt eben online, so wie wir das hier gerade machen. Ich meine, also ich zum Beispiel bin gerade in Völklingen, das ist in der Nähe von Saarbrücken, Demi ist ja in Mainz und wir haben es ja trotzdem irgendwie geschafft, uns zusammenzufinden.
Mhm. Ich bin in Karlsruhe.
Sehen Sie? Und Herr Wiedmann?
Ich bin in Frankfurt. Mhm. In Frankfurt.
Vielleicht eine letzte Frage, bevor wir zu unseren QQs kommen. Was bedeutet der FTSK für Sie?
FTSK ist für mich der Begegnungsort meiner Studierenden und ist natürlich irgendwo mein Arbeitgeber, ja, die Uni Mainz. Aber FTSK ist ein wesentlicher Teil meines Berufslebens und Begegnungsort.
Ich ringe noch mit Worten. Ich weiß noch nicht so genau, was ich sagen soll. Zu einem gewissen Grad verbinde ich auch Heimatgefühle, ehrlich gesagt, mit dem FDSK, weil ich da wirklich prägende Jahre verbracht habe während meines Studiums. Und dann war ich zwar irgendwie 10 Jahre nicht mehr da, aber jetzt bin ich dann vielleicht schon irgendwie 16 Jahre meines Lebens in Germersheim gewesen zum Studieren und zum Arbeiten und teils auch zum Leben. Und da, also es ist auch, wenn ich durch die Flure schreite, mir fallen immer auch noch Sachen ein vom Studium und was da wie war und wo was war. Also deswegen, ich spüre da eine starke positive Verbundenheit, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Kann ich nur beipflichten. Also ich habe auch alle möglichen Sticker oder Taschen mit FDSK oder Aufkleber, die ich dann auf irgendwelche Mappen beppe. Also doch, da ist schon eine ziemliche Identifizierung dabei.
Mhm. Sandra, du?
Schwierige Frage. Also FTSK ist für mich eigentlich mein neues Zuhause. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Ich bin eigentlich, als ich nach Germersheim gekommen bin, hatte ich Angst, dass ich niemanden kennenlernen würde, weil ich ja eigentlich eine große Uni gewöhnt war. Ich war ja Saarbrücken gewöhnt. Und ich wurde aber schnell eines Besseren belehrt. Also innerhalb von, ich glaube, 2-3 Tagen habe ich so viele Leute kennengelernt und ich bin immer wieder froh, nach Germersheim kommen zu können. Also ja, ich hoffe, wir können bald wieder zurück zur Uni.
Und für Sie, Dimitris?
Ja, also für mich ist es auch das erste Zuhause, was ich je hatte. Ich bin sehr häufig umgezogen in meinem Leben aufgrund des Berufs meiner Mutter. Und erst in Germersheim ist es auch eines der Orte, wo ich am längsten gewohnt habe. Mittlerweile bin ich seit 4,5, fast 5 Jahren jetzt hier. Ich konnte mein eigenes Zimmer so einrichten, wie ich wollte. Ich konnte mein eigenes Zimmer überhaupt aussuchen. Das ist auch was ich noch nie konnte. Und wenn man mich fragt, ja, wo fühlst du dich zu Hause? Genau, ich komme aus Griechenland, ich bin zweisprachig aufgewachsen, ich fühle mich in Deutschland genauso wohl wie in Griechenland, allerdings das ist eine Selbstwahrnehmung. Für die anderen bin ich entweder der Grieche in Deutschland oder in Griechenland der Deutsche.
Ich kenne das.
Und ja, in Germersheim, das ist das, was für mich am nächsten zu einem Haus, zu einem Zuhause wird. Es würde mir schwer fallen, jetzt zu gehen.
Na, da haben Sie doch schon das nächste Thema für Ihren Podcast, es sei denn, Sie hatten das schon. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Das ist eine sehr philosophische Frage.
Eigene Identität, also da haben Sie beide jetzt, ja, und Sandra hat ja auch schon reagiert, oder das Gefühl kenne ich, dass man, egal wo man ist, von den anderen anders wahrgenommen wird. Da lässt sich auch mit Sicherheit vieles, vieles Spannendes hören.
Ja, das stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Und wenn wir das organisieren, dürfen Sie auch gerne daran teilnehmen. Okay, kommen wir vielleicht zum Schluss zu unseren QQs. Diejenigen unter euch, die jetzt den Podcast seit längerem verfolgen werden, wissen, dass wir am Ende ja schnelle Entscheidungsfragen stellen und unsere Teilnehmenden müssen so schnell wie möglich darauf reagieren. Das ist auch eine Art psychologischer Test, zu was sie tendieren. Ich kann mal für einen Test mit Sandra anfangen. Und Sandra, bist du bereit?
Auf!
Weinkeller oder Biergarten?
Weinkeller.
Also Pelzerin denn?
Eher Italiener.
Und da hätte ich wahrscheinlich eine sehr diplomatische Antwort jetzt gegeben. Ich hätte gesagt, im Winter Weinkeller, im Sommer Biergarten.
Herr Wiedmann, Vorhänge oder Jalousien?
Vorhänge, würde ich sagen.
Sehr gut. Frau Seubert, wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie?
Boah, ich sehe jetzt einen ganzen Zoo vor mir ablaufen. Pferd, Hund, Katze, Zebra, also alles Mögliche. Spannende Frage, habe ich mir so noch nie gestellt.
Aber es geht ja um eine schnelle Antwort.
Ja, ja, kann ich keine. Ich glaube, spontan, ich glaube, das erste Tier, das mir eingefallen ist, ist Pferd. Aber Esel sind schlauer. Esel.
Ich glaube, mit Dozenten kann man doch so ein Spiel nicht spielen. Wir haben die andere Dozenten das gut hingekriegt. Ich glaube, wir denken einfach zu viel nach. Also,
ja, genau. Ich bin ja Schwab. Markus, auf deine Frage, Jalousien oder Vorhänge. Also ich habe im Wohnzimmer habe ich Vorhänge, in meinem Arbeitszimmer habe ich Jalousien.
Ja, das ist, egal. Ich versuche nur eine zu beantworten.
Vielfalt ist auch gut, Frau Seubert. Das hängt wahrscheinlich von der jeweiligen Stimmung ab. Es ist Zufall, dass Sie in Ihrem Wohnzimmer keine Jalousien haben? Eher nicht, würde ich mal sagen.
Bestimmt nicht, nee.
Ja. Okay, Sandra, eine Runde machen wir noch. Morgen duschen oder abends duschen?
Oh, es kommt drauf an, was ich am Tag plane. Wenn ich tagsüber ganz viel Sport mache, dann abends. Aber ansonsten lieber morgen, um wach zu werden.
Herr Wiedmann, Golf oder Polo?
Oh je. Weder noch. Kein Sport, wenn es eigentlich geht. Man hätte ja, ich weiß nicht, das Golf und Polo ist für mich beides irgendwie Reichensport. Also wenn dann wäre sozusagen Fußball oder Polo zum Beispiel, wäre dann so eine was zur Auswahl gewesen. Aber Golf oder Polo?
Also ich hatte eigentlich eher an Autos gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Also ich hatte gar nicht an Sport
gedacht. Ah, Autos.
Das ist
ja dann Polo. Also wenn wir bei Autos sind, dann logge ich spontan Polo ein.
Okay. Ja, das ist sehr interessant. Das war hier eine persönliche Hintergrundinferenzfrage. Trick 17. Aber gut.
Ich kann noch eine Anekdote zum Golfspielen erzählen. Ich war Mitte 1997, glaube ich, habe ich mal ein Jahr lang in Glasgow in Schottland studiert und habe da mal so 10 Tage oder sowas, meine ich mich zu erinnern, auf die Orkney-Inseln einen Ausflug gemacht. Und das ist so eine Inselgruppe nördlich von Schottland. Und da habe ich in Stromness ein paar Tage gewohnt. Das ist einer von diesen Orten und das ist wirklich abgeschieden auf eine gewisse Art. Und da bin ich rumgelaufen. Die haben da auch Golfplätze. Und dann bin ich an einem Golfplatz vorbeigekommen, wo 2 ältere Hausfrauen in Kittelschürzen auf dem Golfplatz standen mit ihren Schlägern und einer Zigarette in der Hand und haben sich da unterhalten. Und dann dachte ich, dort ist Golfspielen offensichtlich doch nicht der Sport, der für die Reichen, wie man sich das denken würde. Und das fand ich irgendwie sehr eindrucksvoll.
Ja, da immer lernt man Neues was dazu und kann immer seine eigenen Wahrnehmungen hinterfragen. Okay, Frau Seubert, letzte Frage an Sie. Orchideen oder Löwenzahn?
Zum Essen Löwenzahn. Als Deko. Orchideen.
Ich wusste gar nicht, dass man Löwenzahn essen kann.
Ja, doch, den frischen Löwenzahn. Schmeckt sehr lecker als Salat. Man muss aber wirklich nur die jungen Triebe, denn sonst wird es bitter. Aber doch, Löwenzahnsalat? Probieren Sie mal.
Okay, probiere ich mal aus. Danke.
Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie hier alle dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, ja, unsere Erstis und auch allgemein unsere Studis haben sich jetzt auch ein besseres Bild verschaffen können über, wie wir hier am FTSK drauf sind, was das Gefühl ist, das wir hier haben, im Gegensatz zu anderen Unis, will ich jetzt mal sehr polemisch so behaupten. Vielen Dank, Herr Wiedmann, vielen Dank, Frau Seubert, vielen Dank auch, Sandra, für deine Idee und die Umsetzung.
Gerne.
Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank, einen schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke Ihnen. Tschüss.